Du hörst Folge 4 vom Redefreude-Podcast. Herzlich willkommen beim Redefreude-Podcast, dem Podcast für alle, die sich mehr Bühnenpower wünschen und gelassen und souverän ihre Botschaften präsentieren wollen. Schön, dass du heute dabei bist. Hör rein und hol dir Inspiration und praktische Tipps für deinen nächsten Auftritt. Und wer bin ich? Ich bin Barbara Bosch. Speaker Coach, Pitch- und Präsentationstrainerin. Ich helfe Menschen dabei, gerne entspannt und überzeugend zu präsentieren. Redefreude ist der Podcast für Speakerinnen, von denen wir unbedingt mehr brauchen. Trau auch du dich, mit deiner Botschaft sichtbar und unvergesslich zu werden. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Heute geht es wieder um Empathie, also die Fähigkeit, dich in andere Menschen, bei uns natürlich speziell, in dein Publikum hineinzuversetzen. Und es geht um große Talks, um große Bühnen. Und ich habe wieder einen Gast bei mir heute im Podcast, nämlich die wunderbare Rona van der Zander. Liebe Rona, super schön, dass du heute mit im Redefreude-Podcast bist.
Yay, ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Und für alle, die Rona vielleicht noch nicht kennen, ja, kann ich mir kaum vorstellen, nach der Intro, die jetzt gleich kommt, aber für alle, falls doch es so sein sollte, freue ich mich sehr, euch Rona vorstellen zu dürfen. Rona ist nämlich Unternehmerin. Sie hat zwei Unternehmen gegründet. Grow Beyond hat sie gegründet und als Co-Gründerin, also als Co-Founder Cycross. Rona hat in 8 Ländern gelebt und gearbeitet. Sie hostet den Podcast Zukunft von Kommunikation und sie ist TEDx-Speakerin. Sie hat im Mai 2019 in Berlin einen TEDx-Talk gehalten zum Thema Future of Work. Und Rona und ich verbinden ganz viele gemeinsame, spannende Projekte. Wir könnten über 1000 verschiedene Sachen reden. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir uns auf deine Erfahrung und auch unsere gemeinsame Erfahrung, was deinen TEDx-Talk betrifft, dass wir uns heute darauf fokussieren. Denn ich hatte die ganz, ganz, ganz große Freude, dich dabei begleiten zu dürfen. Und ja, so beim Gedanken an TEDx-Talks denke ich natürlich als erstes auch an TED-Talks. Und diejenigen von euch, die ja noch nicht so ganz genau wissen vielleicht, TED-Talks, das ist dieses ganz großartige, wunderbare Talk-Format aus den USA. Und es geht darum, also ursprünglich war es mal TED, ne? TED, also Technology, Entertainment und Design, also Menschen, die in diesem Bereich gearbeitet haben, die spannende Projekte hatten und das für ein Laienpublikum auf die Bühne bringen wollten, immer mit der Idee, gleichzeitig zu informieren, also Wissen und ja wertvollen Content rüberzubringen und gleichzeitig aber auch zu unterhalten, das Publikum richtig zu engagen, abzuholen und das alles in 18 Minuten. Ja, und dieses Format ist super gut angekommen, hat sich in den USA ausgebreitet und gibt es jetzt, ich weiß nicht in wie vielen Ländern, aber in ganz vielen Ländern, unter anderem natürlich auch in Deutschland in den TEDx-Formaten. Mhm. Und es gibt bei den TED-Talks, die unter den 25 beliebtesten sind welche dabei, die haben über 77 Millionen Views. Ja, also wirklich, wo Menschen sagen, wow, das ist super spannend, das möchte ich mir unbedingt anschauen. Liebe Rona, erste Frage an dich. Was glaubst du denn, warum sind TED-Talks so beliebt? Vielleicht, was zeichnet sie aus, so aus deiner Sicht? Oder was macht sie auch anders? Weil es gibt ja auch andere Talk-Formate. Warum TED-Talks? Was glaubst du?
Ja, du hast das gerade eingangs schon so schön beschrieben, was TED-Talks sind und auch so ein bisschen, ne, was sie ausmacht. Also spannende Ideen und Gedanken rüberbringen, eben auf eine ja unterhaltsame Art und Weise auch. Und ich glaube, genau das ist das, was sie eben auch so spannend macht, dass es halt kurz und prägnant ist. 18 Minuten ist ja nicht lang und viele bekannte TED-Talks sind ja sogar noch kürzer, sind ja auch nur um die 10 Minuten. Und dass es gleichzeitig so persönlich ist und Menschen eben auch ihre eigenen Geschichten erzählen. Und ich glaube, man sieht ja teilweise eben auch wirklich sehr berühmte Menschen, tolle, bekannte Persönlichkeiten, die eben auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise Inhalte rüberbringen und gleichzeitig lernt man irgendwie auch den Menschen dahinter kennen. Und ich glaube, das ist was, was dieses Format so besonders macht.
Ja, absolut. Ich habe direkt schon so verschiedene TED-Talks im Kopf. Was ist denn dein Lieblings-TED-Talk? Hast du einen?
Ja, das ist also gute Frage, schwere Frage auch. Ich habe damals im Zuge meiner TEDx-Vorbereitung natürlich unglaublich viele TED-Talks gesehen und es gibt eben auch so viele coole TED-Talks, die eben in irgendwelchen Unis aufgenommen wurden, wo irgendwelche Menschen, die eben nicht berühmt sind, ihre Geschichten erzählen und auch teilweise vielleicht nur um die 1000 Views haben, aber trotzdem einfach total tolle Talks sind. Die zwei, die mir aber tatsächlich sofort in den Kopf kommen, ist Amy Cuddy mit Your Body Language May Shape Who You Are. Ich glaube, es ist auch einer der bekanntesten. Ich glaube, die hat inzwischen auch so um die 70 Millionen Views, vielleicht sogar noch mehr auf den Kanälen, wo es ausgespielt wird. Und tatsächlich auch einer, an den ich immer wieder denke und ihre Power Pose, von der sie redet, wer den Talk nicht kennt, auch immer wieder umsetze. Also ein Talk, den können wir auch verlinken, also den ich sehr empfehlen kann. Und einen anderen, den ich ganz toll finde, von einer deutschen Frau. Das ist auch ein TEDx-Talk von Cordelia Röders-Arnold, der, ich weiß nicht, wie ich das jetzt zensiert sage, Menstruation. Da spricht sie ja darüber, wie wir eben, ja, wie Menstruation noch ein großes Tabuthema ist. Und es ist auch von der Dramaturgie und wie sie den rüberbringt, wirklich ein toller Talk, auch super informativ. Auch mit viel persönlicher Geschichte und das ist also auch einer, der mir sofort in den Kopf kommt, wenn ich an coole TED-Talks denke.
Ah, wunderbar, den zweiten kannte ich noch nicht, den werden wir auch verlinken und den muss ich unbedingt schauen, denn ich finde, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich finde auch, also es ist, man kann ja bei den TED-Talks auch nach Themen suchen, die einen interessieren, ne? Oder auch so nach Moods, also will ich inspiriert werden, will ich informiert werden.
Absolut.
Und ich kann auch nochmal gerne sagen, einer meiner allerliebsten Lieblingstalks of all times, der mich sehr, sehr, sehr geprägt hat, ist auch von einer meiner ganz großen Vorbildsfrauen, von Brené Brown. Wer die noch nicht kennt, unbedingt mal schauen. Sie hat zwei TED-Talks gehalten und sie forscht in den USA zum Thema Shame und Vulnerability, Scham und Verletzlichkeit. Und es ist einfach so toll, weil sie auch, genau wie du am Anfang gesagt hast, Rona, sie erzählt ihre eigene Story mit, ne? Also im ersten TED-Talk erzählt sie von ihrer Depression, die sie erlebt hat und der Erfahrung in der Therapie. Und das ist ja auch ähnlich wie die Periode, so ein sehr tabuisiertes Thema noch. Das heißt, sie bringt diese ganzen wissenschaftlichen Ergebnisse zusammen mit ihrer Story. Und das finde ich so stark. Also Brené Brown kann ich auch total empfehlen. So, liebe Rona, und du standest auch auf einer TED-Bühne, auf einer TEDx-Bühne in Berlin 2019. Wenn du da so zurückdenkst, was ist denn so der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt?
Ja, also es sind drei Keywörter, würde ich sagen, so drei Schlagworte. Also als erstes auf jeden Fall Aufregung, weil ich war definitiv sehr aufgeregt rund um das Event, auch vor dem Event und auch am Tag selber vom Event, also definitiv Aufregung. Und dann würde ich sagen, im Nachhinein dann Erfolg. Also ich bin sehr, sehr froh, wie es gelaufen ist, dass ich nicht von der Bühne gefallen bin. So, das war so der größte Horror, ne, stolpern, hinfallen, irgendwie sowas. Das ist nicht passiert. Und auch ansonsten ist es sehr gut gelaufen. Also ich war sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Und dann danach natürlich auch stolz, also das geschafft zu haben, weil es definitiv schon eine große Challenge war. Also werden wir gleich noch im Detail drüber reden. Und das war schon ja eine große Herausforderung. Und dann im Nachhinein auch zu sagen, wow, ich habe es echt geschafft. Ich bin aus meiner Komfortzone da rausgegangen und es ist gut gelaufen. Ja. Also Aufregung, Erfolg und Stolz sind so die ersten Sachen, die mir in den Kopf kommen.
Wenn du das so erzählst, dann gehen auch wieder so die Emotionen bei mir los. ich hatte letztens ein Gespräch mit einer neuen Klientin, die auch zum TEDx-Talk-Coaching zu mir kommt. Und die hat zu mir gesagt, boah, Barbara, das ist für mich ist so ein TEDx-Talk, das ist sowas, das steht auf meiner Bucketlist. Das gehört so zu meinen Big Five. Wie war das denn bei dir? Wie kam es denn überhaupt zu diesem TEDx-Talk? War das so ein riesengroßes Ziel von dir? War das Zufall? Wie, hol uns doch mal ein bisschen ab. Ich kann mir gut vorstellen, in den USA ist es ja so, du kannst dich nicht einfach auf einen TED-Talk bewerben. Du wirst eingeladen, das ist auch eine riesige Ehre. Wie ist es denn hier so bei uns in Deutschland und wie lief das Ganze denn bei dir?
Ja, Also zum Thema, war es ein bewusster Meilenstein oder so auf der Bucketlist, das kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Also das war nie so, dass ich gesagt habe, ja, das will ich unbedingt machen. Also ich muss einmal in meinem Leben TED-Talk halten oder so. Das war eigentlich nicht so, aber es war natürlich schon so, dass ich Leute in meinem Umfeld wahrgenommen habe, die das gemacht haben. Es ist ja auch immer sehr ein sehr großes Branding, ne? Auf LinkedIn schreibt man dann, ich bin TEDx-Speaker und dass das schon so, ja, so ein bisschen Prestige verleiht, wenn man so will, ne? Auch als Speaker eben zu sagen, ich habe das gemacht, ich habe auf der Bühne gestanden, aber es war tatsächlich nie jetzt so ein riesengroßes Ziel. Und ja, wie das dazu gekommen ist, die Story ist ja, bis heute etwas unergründlich, auch für mich tatsächlich. Ich werde das ja oft gefragt von Leuten, wie ist es denn dazu gekommen? Ja. Und tatsächlich ist es so, dass ich es nicht mehr ganz genau weiß. Also der erste Punkt ist, dass jemand mich irgendwo getaggt hat oder mir geschickt hat, dass dieser TEDx-Talk in Berlin stattfindet und ob ich da nicht mitmachen will. Und bis heute, ich konnte diesen Menschen nie meine Dankbarkeit aussprechen, weil ich nicht mehr weiß, wer das war und wo das war. Ich habe also alle meine E-Mails auch damals durchsucht, alle meine sozialen Medienkanäle und irgendjemand hat mir also geschickt, hier, Rona, das findet statt, hast du nicht Lust, bewirb dich doch oder mich sogar auf einem Social-Media-Post getaggt oder so, irgendwie so war das. Also wenn diese Person das jetzt hört, bitte melde dich. Ich möchte immer melden, noch Danke sagen, genau, bitte melden. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie diese Konstellation war, aber mich hat jemand darauf hingewiesen und das war ziemlich short notice, also es war irgendwie 2 Tage vor der Deadline oder so, dass es eben stattfindet, man konnte sich online bewerben. Und ich habe dann gedacht, naja, das klappt sowieso nicht, ne? Ich schreibe da jetzt mal schnell ein paar Sätze hin, über was ich reden könnte und hatte eigentlich wirklich im Hinterkopf, dass das nichts wird und habe somit die Bewerbung auch gar nicht so ernst genommen. Also ich wollte da nicht so viel Zeit reinstecken und habe also so ein bisschen was geschrieben, was ich machen könnte, wer ich bin und habe dann tatsächlich ein paar Tage oder Wochen später die Antwort bekommen, dass sie das spannend finden und ob ich nicht ein Video aufnehmen könnte, so 3 Minuten, wie ich spreche über das Thema und ihnen schicken könnte. Und da war ich schon sehr überrascht, aber auch da dachte ich, na gut, jetzt ein Step, aber das wird sowieso nichts. Also ich war weiter felsenfest davon überzeugt, dass das nichts wird und habe dann auch wieder ziemlich last minute, ne, wie das so ist, super viel zu tun auf der Arbeit mit 1000 anderen Sachen und denkt, irgendwie wird das eh nichts. Ich will auch nicht so viel Arbeit jetzt reinstecken und habe dann, da erinnere ich mich noch dran, in der alten Münze habe ich damals gearbeitet in Berlin, diese alte Münzprägewerkstatt mit riesenhohen Decken. Wir hatten ja, keine Ahnung, 10 Meter hohe Decken, totaler Hall und habe dann irgendwie abends da noch ein Video aufgenommen im Halbdunkeln in diesem halligen Raum und dachte, Gott, das kannst du eigentlich gar nicht schicken, aber die brauchen jetzt was und es wird ja sowieso nichts. Und habe dann also natürlich doch 100 Takes gemacht, 3 Minuten aufgenommen und denen geschickt und dann tatsächlich die Zusage bekommen, dass sie mich einladen wollen.
Dass du auf diese TEDx-Bühne gehst. Und wie war das Gefühl? Was?
Ja, das war dann no way. Ne? Also ich habe gedacht, weil ich auch wirklich, also nicht eigentlich, ganz ehrlich gesagt, keinen Funken in mir hatte, dass das wirklich klappt. Ne? Ich dachte, da bewerben sich so viele Leute, so viele Themen. Die haben Connections, die kennen die Leute. Die Organisatoren haben bestimmt schon 5 Leute auf der Liste, die das machen wollen. Mm. Ich kannte wirklich niemanden vom Orga-Team. Also ich hatte wirklich 0 Connection. Und war einfach völlig davon überzeugt, dass das nicht klappt. Und als ich dann diese E-Mail bekommen habe, war auch wirklich so ein erster Impuls, nee, also das mache ich jetzt aber nicht. Ne? Also und auch ein bisschen, Angst vor der eigenen Courage, würde meine Oma sagen, also so ein bisschen geschockt von mir selber, was ich mir da jetzt eingehandelt habe. Und habe dann aber natürlich ziemlich schnell gedacht, okay, also das muss ich jetzt aber machen, die Challenge accepted. Und mich natürlich auch sehr gefreut, aber war wirklich überrascht davon, dass es geklappt hat.
Ja, wow. Und dann ich weiß nicht genau, was du dann alles unternommen hast, aber irgendwie bist du dann auf mich zugekommen.
Genau.
Das sagt, Barbara, ich hätte da mal so ein
eine Anfrage.
Ich hätte da so ein Talk. Ja. Genau. Ja, ich weiß noch, das war echt total spannend. Und zurückblickend kann ich sagen, und das ist sicherlich auch für die Leute, die hier zuhören, total interessant. Also wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet, ne, haben uns, ich weiß es nicht, wie oft, ich glaube, wir hatten mindestens 7, 8 Sessions gehabt. Und du hast dazwischen und davor und danach geübt. Ich weiß gar nicht, ob du nebenbei noch überhaupt Zeit hattest für ein anderes Leben. Hast du das getrackt? Weißt du noch, wie viele Stunden du insgesamt in diesen TEDx-Talk investiert hast?
Also du hast es ja gesagt, wir haben viel gesprochen, also wir haben uns ein paar Mal getroffen und wir haben ja auch zwischendurch immer Feedback-Loops gehabt. Ne? Also ich habe dir auch immer wieder den Talk geschickt. Ich glaube, 2-3 Mal hast du ihn durchgelesen und ajustiert. Ja. Und ich kann mich also daran erinnern, mein ganzes Wohnzimmer war also in Post-its übersät, weil das war ja auch ein Problem am Anfang. Ich hatte ja 5 Talks oder 10 Talks, die ich hätte halten können. Also was ist überhaupt das Kernelement, über das man dann sprechen möchte, mit dem man auch für viele, viele Jahre im Internet stehen möchte unter diesem TEDx-Brand? Und ich habe dann eine Reise zu der Zeit mit meinem Vater gemacht. 2-3 Wochen sind wir durch die USA gereist und ich habe also immer noch dieses Bild im Kopf, wo wir waren, hatte ich meinen Laptop auf dem Schoß und diese Zettel, also im Auto, in Las Vegas am Pool, in New York, auf dem Skyscraper, also überall war irgendwie der Laptop und dieser TED-Talk dabei. Und immer wieder eben auch mit ihm Feedback und soll man es vielleicht anders sagen und was hältst du davon? Also ich habe noch diese Reise und diesen TED-Talk im Kopf, der da auch uns sehr begleitet hat in diesen 2-3 Wochen, in denen wir unterwegs waren und genau und immer wieder schleifen und ajustiert. Also es war schon eine sehr intensive Vorbereitung und man hat natürlich auch gemerkt, ja, wie der Talk sich verändert, wie es immer klarer wird, wie die Story klarer wird und das war auf jeden Fall ein Prozess.
Ja, ja, absolut, absolut. Das, was du eben gesagt hast, finde ich auch so einen ganz wichtigen Talk. Das ist was, was ich in meiner Arbeit mit meinen Speakerinnen immer wieder merke, ist, da ist so viel Wissen und so viel Erfahrung und so ein starker Wunsch, alles zu erzählen, was man weiß, ne? Also ich finde, das ist auch so toll, so dieser Ansatz, das, was ich anzubieten habe, möchte ich auch geben. Und dann hat man diese 18 Minuten. Und das sind nicht nur diese 18 Minuten. Ich habe manchmal Leute im Coaching, die sagen, das ist nicht so schlimm, ich rede einfach schneller. Und dann sage ich, nein, nicht schneller reden. Auswählen. Die Pausen sind so wichtig für einen
selbst. Kill your darlings.
Ja, kill your darlings. Genau. Vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen, weil ich glaube, das ist echt, oder du kannst ja aus deiner Sicht nochmal sagen, was so die härtesten Sachen für dich waren, also die härtesten, wichtigsten Erkenntnisse sozusagen, wo du am Anfang so gedacht hast, not so nice, aber dann am Ende irgendwie doch gut. Also ich weiß auf jeden Fall noch, wir haben am Anfang echt gefühlt 5-6 Talks, TED-Talks da gehabt, ja, weil du hast ja auch so viel, ich habe am Anfang gesagt, Grow Beyond, ne, das Thema Future of Work und Education und du hast in 8 Ländern gelebt, du hast ja so viel Thema Storytelling, du hast so viel Stories, die du erzählen kannst, die auch spannend fürs Publikum sind und da aber es ist immer so, weißt du, ich sag immer, wir machen keine Dia-Show, ne? Wir wählen jetzt nicht 20 tolle Sachen, sondern wir wählen echt aus. Wie war das denn für dich?
Ja, schwer. Also das Auswählen war schwer und ich glaube auch wirklich ein Punkt, den ich die ganze Zeit total im Kopf habe und da haben wir dann auch öfter drüber geredet, war natürlich auch so dieser Punkt, für was willst du stehen? Also für was willst du dann wirklich jahrelang im Internet stehen? Was ist auch wirklich was, was zu dir passt, was auch in 5 Jahren noch zu dir passt an Inhalten? Und ich muss tatsächlich auch sagen, die Angst vom Shitstorm, also die Angst auch irgendwie was zu sagen, was Leute falsch aufnehmen oder was falsch rüberkommt. Und dann hast du gesagt, oh nein, das ist nicht so. Und dann ist es aber ja sonst, wenn du vorm Publikum gehst, du hast eben 200 Leute, die da im Raum sitzen, wo du eigentlich weißt, wo kommen die her? Was haben die für Vorkenntnisse? Was ungefähr ist deine Zielgruppe? Versus wenn du was ins Internet stellst, auf YouTube, potenziell guckt es natürlich jeder und Menschen haben natürlich ganz, ganz andere Hintergründe und ich müsste ein ganz anderes Setting geben, wenn Menschen mit einem bestimmten Hintergrund das gucken versus andere, ne? Und natürlich kann man sagen, gut, grundsätzlich, wer sich einen TED-Talk anguckt, der ist vielleicht schon eine bestimmte Klientel, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man nicht diese eng gefasste Zielgruppe hat, dass tendenziell sich Menschen aller möglichen Altersgruppen und Hintergründe das angucken und da irgendwie was zu kreieren, was auch alle abholt. Und du kannst natürlich nicht immer alles enger fassen und sagen, ja, das trifft jetzt aber nicht für die zu und nicht für den Hintergrund und nicht für das. Und alleine das Bildungsthema, ne, das ist natürlich, je nachdem, mit welchem Land ich darüber spreche, sind wir auf völlig anderen Leveln und Ebenen, ne? Und ich sage, hier brauchen wir Digitalisierung und da lernen die Menschen nicht mal lesen und schreiben. Also wo setze ich an? Das fand ich wirklich eine große Herausforderung, eben auch etwas zu sagen, was allgemeingültig ist. Und das ist natürlich in unserer komplexen Welt praktisch nicht möglich, ne? Ohne 25 Eingrenzungen zu machen. Und das fand ich wirklich schwer, also das Thema richtig zu fassen und eben auch zu sagen, es ist was, wofür ich wirklich stehe und stehen kann für lange Zeit.
Ich finde das total spannend, weil jetzt, wenn du von dem Thema Publikum, ne, und wer sitzt da im Publikum sprichst, dann hüpft so mein Empathieherz. Das ist ja auch so der Fokus in diesem Monat, das Thema Empathie. Ich habe in der letzten Podcast-Folge, Redefreude-Podcast Nummer 3, ging es ums Thema Empathie und ich habe gesagt, dass es so wichtig ist, sich zu versuchen, ins Publikum hineinzuversetzen, wie es denen geht und für die eine gute Erfahrung zu kreieren und habe mich so auf 3 Tipps fokussiert, wie man das machen kann. Und ich möchte auch gern dir, Rona, die Frage stellen, welche Rolle hat denn Empathie und so ein empathisches Herangehen an deinen TEDx-Talk, welche Rolle hat das denn für dich gespielt?
Ja, ich glaube, das ist immer erstmal einfacher gesagt als getan, ne? Auch so, ja, reinversetzen und sich öffnen und alles erzählen. Und ich kann mich erinnern, einer der ersten Drafts, der ersten Entwürfe, die ich dir dann auch vorgetragen habe, da war der Talk noch so bei 10 Minuten. Ich dachte, super, ich will auch nur 10 Minuten reden. Ja, ich mache das viel kürzer als alle anderen. Und dann habe ich dir den vorgetragen und dann hast du zu mir gesagt, Rona, das ist ein super Talk, den kannst du auch so halten. Aber ich glaube, das kauft dir keiner ab, ne? Weil ich dann halt auch gesagt habe, ja, meine Struggles und dann aber, na, ich war in 8 Ländern und eigentlich alles ganz toll und so. Und dann hast du gesagt, jetzt sag doch mal wirklich, also wo war es denn mal schwer? Du sagst, es war schwer, aber wo war es denn schwer? Und wer den TED-Talk dann jetzt sieht oder gesehen hat, ich lese dann ja an einer Stelle auch aus meinem Tagebuch vor, so an einem Tag, ich glaube, das war dann im September, diese Tagebuchstelle, wo es wirklich, also wo ich eigentlich zurückgehen wollte und wirklich mega Heimweh hatte und so weiter. Und natürlich dann auf so einer Bühne zu stehen und sich zu öffnen und das auch vorzulesen und vorzutragen, das ist natürlich auch was, was auch nicht unbedingt einfach ist, ne? Also wo man dann vielleicht auch sagen muss, ja, ne, wie bin ich dann auch bereit zu teilen und mich zu öffnen. Aber auf jeden Fall war das eine total, ja, spannende und wichtige Herangehensweise und da eben auch so von dir das Feedback zu bekommen, weil man natürlich schon auch wenn man empathisch ist, doch auch immer sehr in sich selbst gefangen ist und natürlich auch irgendwie, ja, man möchte natürlich gut dastehen, das gut rüberbringen und sich da ein bisschen zu öffnen und noch tiefer in die Herausforderungen reinzugehen, ist was für mich auch ein total spannendes Learning war, zu sagen, ja, stimmt eigentlich. Und ich glaube, das sind natürlich dann auch die Sachen, die wirklich resonieren mit dem Publikum und wo man auch wirklich dann eine Beziehung aufbaut.
Ja, und das ist wirklich dieses Thema, also ich komme mehr und mehr so wirklich zu diesem Punkt des Vulnerable Speakings. Ne? Also das, wenn ich so überlege, wer beeindruckt mich am meisten, das sind nicht die Leute, die immer nur perfekt auf der Bühne sind und gut aufgepasst haben im letzten Rhetorikkurs, ne? Und dann eine Frage ans Publikum stellen, eine Zusammenfassung bringen und also so über Checkbox, Checkbox. Es gibt Talks, da kann ich so bei meiner internen, wie sieht eine gute Rede aus, kann ich alle Checkboxen checken. aber es bleibt nichts hängen, das berührt mich einfach nicht im Herzen. Und das war ja bei mir ganz genauso, als ich zum ersten Mal auf die Bühne gegangen bin. Die Leute dachten immer, dass ich gut bin. Ja? Und keiner wusste aber, was ich für ein Struggle in mir drinne habe. Und als ich mich zum ersten Mal getraut habe, auf die Bühne zu gehen und von meiner Redeangst zu erzählen, das war, finde ich, also fühle ich jetzt so, dass es ähnlich ist, was du gesagt hast. Man stellt sich auf die Bühne, man gibt was preis und man weiß nicht, was das Publikum damit macht. Man weiß nicht, was als nächstes passiert. Aber das ist so dieses Angebot von Mensch zu Mensch. Ja, und zwar von einem Mensch auf der Bühne zu allen Individuals, allen einzelnen Menschen, die vor dem Publikum sitzen. Und ich finde, das ist der Moment, der Verbindung schafft. Und dafür steht in meiner Sicht auch TED, das ist das Besondere. Es ist ja wissenschaftlich, das sind fundierte Talks, das sind großartige Wissenschaftlerinnen, Menschen, die wirklich mit ganz viel, ja, Genauigkeit und Hingabe sich einem Thema widmen. Ja, also es ist total solide. Und gleichzeitig schaffen sie es, wie gesagt, etwas von sich preiszugeben und so einen offenen menschlichen Zugang zu geben. Und ich weiß noch ganz genau, wie das bei uns war in unserer Zusammenarbeit, weil ich meine, die Leute, die dich kennen, deren Eindruck ist wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, welches Feedback du bekommst, du bist halt auch eine mega Überfliegerin, ja? Also was du alles gemacht hast und was man dabei vergisst ist, dass natürlich auch deine Geschichte ganz viel mutige Entscheidungen immer wieder, ne? Und dass du natürlich Mensch bist und auch deine Struggles hattest und ich finde es so toll, dass du dich getraut hast, dein Buch und dein Herz zu öffnen auf dieser Bühne und die Leute reinzulassen, ja. Und ich will gleich daran nochmal anknüpfen, wie denn dann das Feedback war, aber bevor wir zum Feedback kommen, lass uns doch mal auf die Bühne gehen. Also ich würde gerne mal wissen, das ist natürlich ganz oft auch so die Frage, boah, wie ist es kurz vor der Bühne und wie ist es dann auf so einer TEDx-Bühne zu stehen? Hol uns doch nochmal ab. Kannst du dich noch erinnern, wie war es so die letzten Minuten, die letzte Minute vor der Bühne und wie war es auf der Bühne?
Ja, kann ich mich sehr gut erinnern, auf jeden Fall. Also die letzten 3 Minuten vor der Bühne Siehst du, ich muss schon tief durchatmen. Noch an dem Moment denke, also auf jeden Fall mega aufgeregt, aber auch mega ready. Also ich war wirklich, ich will jetzt auf diese Bühne, ich konnte es überhaupt nicht mehr abwarten. Ne? Jetzt muss, ich muss da jetzt raus, ich muss das jetzt rocken und endlich alles rauslassen, all diese Vorbereitungen rauslassen. Ich habe mich auch wirklich auf die Bühne gefreut und ja, irgendwie, ne, alles war perfekt. Also so, ich hatte, ne, mein Setup und war einfach total ready und wollte der Welt jetzt auch zeigen, was wir da vorbereitet hatten. Ich habe tatsächlich sehr viel Musik gehört, also am Tag selber auch auf dem Weg zum TED Talk und Mary J. Blige mit MGB, der MVP war mein Soundtrack. Und das ist ganz lustig, also auch wenn ich den heute noch höre, das ist auch so ein Beat und wo sie sagt, ne, und haters gonna hate und ich rocke das jetzt und so. Und das war wirklich so, ja, mein Soundtrack, also auch ein cooler Beat. Und der hat mir wirklich, ich habe damals eine Umfrage irgendwie gemacht, habe gesagt, Leute, was für Musik würdet ihr hören vom TED-Talk? Ja. Was würde euch pushen? Ja. Haben mir Leute eben verschiedene Vorschläge geschickt. Und das ist dann so ein bisschen mein Soundtrack geworden. Und wie das so ist mit Musik, tatsächlich heute, wenn ich das Lied noch höre, ne, ich habe wieder so richtig, also ich bin wieder hinter der Bühne mit meinen Ohrenstöpseln, mit diesem Lied auf den Ohren. Und habe dann auch wirklich nochmal, also habe getanzt hinter der Bühne, also so bin richtig in die Energie gekommen und nochmal gut geatmet und war wirklich voll in the zone, also voll ready for it. Und die Bühne selber war eine so spannende Erfahrung, wirklich eine der spannendsten Erfahrungen überhaupt, muss ich sagen. Denn ich war wirklich komplett im Autopiloten. Also es war wirklich so, dass ich praktisch nicht gemerkt habe, was ich mache. Also es war wirklich komplett automatisiert. Die Worte sind nur so aus mir rausgekommen. Wir hatten ja auch, ne, an Körpersprache gearbeitet, Baumstand und Sachen anzeigen mit den Händen. Und ich habe wirklich meine Moves gemacht, die Bewegungen, die Props, die ich mit auf der Bühne hatte. Und es war fast so ein bisschen wie so eine Out-of-Body-Experience, als würde ich so über der Bühne schweben und mich selber angucken und die ganze Zeit denken, cool, alles kommt einfach raus. Also ja, crazy.
Who's that girl?
Wirklich. Also wirklich irre. Und ich weiß noch, dass ich zum Ende, also ich habe zum Beispiel auch gar nicht auf die Zeit geachtet oder so. Ne? Ich war total im Flow und habe einfach mein Ding gemacht. Und ich weiß noch, dass ich zum Ende hin dann dachte, also das können jetzt nur noch 2-3 Minuten sein. Du musst es jetzt nochmal genießen. Genieß es nochmal. Es ist gleich vorbei. Und das war wirklich so eine spannende Erfahrung, wie also das Gehirn, wenn man sich so vorbereitet hat, einen nicht im Stich lässt. Also diese, weil natürlich auch eine Angst vom Blackout oder dass man irgendwas vergisst oder irgendwas nicht kommt, die hatte ich natürlich auch vorher. Und das war wirklich eine unglaublich spannende Erfahrung, wie krass das Gehirn einfach ist und dann alles rauskommt. Und ich habe dann ja hinter den TED-Talk natürlich auch geguckt, als er dann rauskam, war er selber total gespannt und saß dann auch vom Laptop und sagt, krass, sogar den Move, den habe ich immer vergessen, das habe ich in der Vorbereitung immer vergessen, das zu machen und habe wirklich alles gemacht.
Alles
und
da,
das war wirklich toll zu sehen, wie wenn man sich so intensiv vorbereitet, man dann auch einfach on point liefert. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung.
Ja, krass. Hast du denn, kannst du dich noch ans Publikum erinnern? Also hattest du so, ne, du warst so ein bisschen im Autopiloten, aber hattest du das Gefühl, hast du irgendwie Lachen wahrgenommen? War da so eine gewisse Dynamik? War da so ein gewisses Wir-Gefühl? Kannst du dich da irgendwie an was erinnern, wie es so mit dem Publikum war?
Ja, ja, total. Also das war auch wirklich, ja, eigentlich locker. Also ich war dann eigentlich, sobald ich auf der Bühne war, auch recht entspannt und habe dann ja auch, also out of body, aber habe dann ja gemerkt, das läuft, ne? Also es kommt irgendwie alles. Und habe dann natürlich auch, also die Lacher wahrgenommen, die hört man auf dem Video tatsächlich gar nicht so, aber es waren ja so ein paar lustige Stellen, ne, wo die Leute wirklich gelacht haben. Voll. Und ich habe auch Bezug genommen auf den TED-Talk davor. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern das war wirklich sehr, also im Nachhinein habe ich gedacht, das geht dann ja online, ist es gut, das zu machen, weil die Leute eben in den allermeisten Fällen, die wissen ja gar nicht, welcher Talk davor war, wenn sie das YouTube-Video gucken. Aber tatsächlich ist das wirklich total spontan dann auch alles entstanden, ne? Dass ich gesagt habe, ja, das haben wir ja gerade gesehen und so. Also ich war dann auch schon sehr ich selbst und relativ gelöst und locker, wie ich halt auch sonst so einen Talk gehalten hätte, ne?
Ja, und das ist auch ein super empathischer Move. Ich habe deinen TEDx-Talk ja auch analysiert und habe das in einem Blogartikel zusammengefasst, die 12+1 Rhetoriktipps. für einen grandiosen Auftritt. Und mein Plus-Eins-Tipp ist genau dieser, an den Vorredner, die Vorrednerin anzuknüpfen. Ne? Ich meine, das mit dem Video, das verstehe ich jetzt. Grundsätzlich passt es aber auch total gut in dieses Thema Empathie rein, weil es ist auch eine Wertschätzung der Person gegenüber, die vorher auf der Bühne war. Fürs Publikum entsteht da auch nochmal so ein Flow, das gehört zusammen, it's all connected. Und natürlich ist das auch zeigt es dich nochmal in deiner Fähigkeit, auch spontan zu agieren. Das ist ja etwas, was du nicht vorbereiten kannst. Mhm. Und ich finde, das ist auch nochmal eine Wertschätzung fürs Publikum, dieses ich bin hier mit euch und entsteht etwas in diesem Moment hier. Ne? Egal, wie viel man vorher vorbereitet hat, das ist natürlich auch eine Wertschätzung, dass du dir Mühe gegeben hast, aber auch dieses wir sind hier zusammen und da entsteht etwas in dem Moment. Also das finde ich, find ich auch ganz toll, dass du das gemacht hast. Wunderbar. Ronald, dein Talk ist jetzt fast 2 Jahre her. Ich habe gerade noch mal gerechnet, ne?
Ja.
Im Mai, ja, genau.
Oh, damn, ja, crazy, ja, ja, verrückt.
Und vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, so wie war so das Feedback direkt danach und was hat sich seitdem daraus ergeben? Also wie gesagt, TED Talk, TEDx Talk ist ja für viele Leute so wow, mega Karrieremove. Kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen dein Buch öffnen und ein bisschen erzählen? Also wie war es direkt danach, wie war das Feedback und was hat sich da seitdem daraus ergeben für dich?
Ja, also das Feedback rund um den TED-Talk, auch als ich gesagt habe, ne, ich mache einen TED-Talk, ich habe einen TED-Talk, war natürlich schon, dass die Leute das auch, also genau dieses, ne, was du jetzt sagst oder was wir selber sagen, es ist ein Karrieremove, es ist eine große Sache. Das habe ich natürlich auch aus dem Feedback so wahrgenommen, ne, dass ganz viele Leute gesagt haben, oh, wie cool und du machst das und viel Erfolg und wirklich, also dass das auch schon relativ hohe Wellen geschlagen hat, sage ich mal. Und natürlich auch im Nachhinein, ne, unglaublich, also viele Reaktionen online da drauf, unglaublich viele Leute, die mir geschrieben haben von alten Kollegen und Kolleginnen und Professoren und whatever, ne? Und auch heute kriege ich eben noch oft irgendwelche E-Mails bei LinkedIn. Ja, ich habe gerade deinen TED-Talk gesehen und das hat mich so begeistert und irgendwie und ganz oft, also ich habe das ja gar nicht mehr so im Kopf, ne, dass es überhaupt noch irgendwo ist im Internet sozusagen. Also ich denke ja nicht täglich an meinen TED-Talk und kriege dann irgendwie so Nachrichten, die auch teilweise halt echt total berührend sind, ne, was es auch mit den Leuten gemacht hat. Und das ist natürlich
kannst du da mal vielleicht?
Ja, also tatsächlich auch direkt nach dem TED-Talk, also sogar wenn wir beim Tag selber bleiben, waren danach halt auch so viele, gerade auch junge Mädchen, die auf mich zugekommen sind oder junge Frauen, ne, die halt gesagt haben, ja, ich habe das gesehen und das hat mich so beeindruckt und ich habe dieses und jenes vorgehabt und irgendwie habe ich immer das Gefühl, das schaffe ich nicht, aber jetzt habe ich dich gesehen und jetzt glaube ich, ich kann das auch. Ne? Ja. Und eben auch ähnlich so Nachrichten, die ich dann bei LinkedIn oder so bekomme, wo auch Leute sagen, ja, ich habe auch irgendwie diesen und jenen Struggle gehabt und jetzt habe ich dich gesehen, ich habe mich so in der Story wiedergefunden und jetzt bin ich inspiriert, dies und jenes zu machen. Also ich glaube fast auch so ein bisschen, dass ja, das ultimative Ziel von einem Speaker oder einer Speakerin, warum macht man das? Ne? Warum stellt man sich auf Bühnen? Warum erzählt man seine Geschichten? Ja, irgendwie auch, weil man was bewegen will, ne? Weil man Leute erreichen will und irgendwie möglichst einen positiven Beitrag irgendwo leisten will. Und das ist natürlich total, total toll. Und ich denke auch mit einem der schönsten Outcomes des Ganzen. Was jetzt Karriere angeht und wie hat mich das weitergebracht? Ich glaube natürlich schon, dass es viel so für meine Personal Brand, also für meine persönliche Marke natürlich ausgemacht hat. Ich sehe auch immer wieder, wenn ich Speaker-Anfragen bekomme, dass sie halt sagen, ja, wir haben ihren TED-Talk geguckt und das fand mir so toll. Können Sie sowas dann auch bei uns machen? So, ne? Also das ist auf jeden Fall so. Das kann ich oft natürlich gar nicht so messen. Also teilweise kommen die Leute natürlich darüber auf mich zu, sagen das vielleicht auch. Aber manchmal ist es ja auch, ne, irgendjemand hat das gesehen, hat das weitergesagt. Also man kann nicht immer unbedingt den Connect machen. Aber ich würde sagen, dass es natürlich auf jeden Fall sehr, sehr viel Credibility erzeugt. Ja. Und einfach die Menschen natürlich sagen, cool, die hat einen TED-Talk gemacht, dann kann die das jetzt auch bei uns machen oder so. Ne? Mhm. Was vielleicht fast noch ein größerer Mehrwert ist, ist tatsächlich für mich die Menschen, die halt auf mich zukommen, was ich gerade schon gesagt habe. Und wirklich dieser persönliche Wachstum, der dahinter liegt. Also das ist was so krass war für mich. Und ich weiß nicht, Barbara, wann warst du das letzte Mal richtig aufgeregt? Was sind so Momente in deinem Leben, wo du denkst, da war ich wirklich so aufgeregt? Das war so eine Challenge für mich. Was gibt es bei dir, wo du sagst, also, das war aufregend?
Ja, ja. Also das ist eine super spannende Frage. Also der große Unterschied zwischen früher und heute ist, also früher vor 15 Jahren und länger her, als ich so sehr unter meiner Redeangst gelitten habe. Und heute, ich bin heute immer noch aufgeregt. Aber es ist eine vorfreudige Aufregung. Yeah. Also es ist Adrenalin und ich sage so, wow, und ich freue mich jetzt. Und ich habe, also es ist, ich würde niemals heute irgendetwas nicht machen aufgrund von Angst. Und das war früher schon so. Also ganz früher war das so, dass ich wirklich versucht habe, aus allen Situationen, in denen ich auf der Bühne stehen muss, irgendwie rauszukommen. Ja, also das ist so das ganz Grundsätzliche. Und wenn ich so an richtig krasse Aufregung denke, dann denke ich schon so 15 Jahre zurück, diese beiden großen Talks, die ich damals während des Studiums gehalten habe. Das eine war meine Marketing-Abschlusspräsentation und das andere diese große Jubiläumsfeier von dem Austauschprogramm, für das ich gearbeitet habe. Da war vor 200 Leuten und Presse und auf Englisch und bei dem anderen auch großes Publikum, viele Kommilitonen, Kommilitoninnen. Das war wirklich ganz, ganz, ganz heftig, mit tagelang irgendwie nicht schlafen, an nichts anderes denken und so weiter. Das ist sowas. Und more recently auch tatsächlich aus dem persönlichen Bereich. Ich bin auch 2019, November 2019 Mama geworden. Und dieser komplette Prozess und dann wirklich auch so dieser Moment der Geburt und dieser ganze Neuanfang, das war definitiv nochmal so ein ganz persönlicher Moment, wo ich auch einfach unendlich aufgeregt war und auch einfach so ganz, ganz emotional, ganz viel Emotionen und ja, Momente, die ganz persönlich sind und wo ich nicht weiß, was wird. Ne? Ja, das sind immer so Momente, die für mich sehr, sehr einprägsam und sehr aufregend sind.
Ja, genau. Und das ist es halt, wenn man so an aufregende Momente denkt. Also du hattest jetzt auch so drei, ne? Und für mich ist es auch, ich habe vorher gedacht, wann in meinem Leben war es mal so eine Challenge? Und was du gerade sagst, natürlich, ich habe ja fast täglich jetzt Auftritte, Pitches, stelle vor Publikum Dinge vor. Und jedes Mal bin ich ein bisschen aufgeregt. Und das gehört ja irgendwie auch dazu, so ein bisschen freudiges Lampenfieber zu haben. Und vielleicht auch beim ersten Satz noch so ein bisschen tief zu atmen und noch kurz die ersten fünf Sätze ganz schnell zu reden und sich dann einzufinden und so. Aber diese wirklich unglaubliche Herausforderung, und ich habe damals auch gedacht, für mich war es so französische mündliche Abiturprüfung, ne, war so, jetzt zählt's. Und Jobinterview für Headquarter bei der UN war auch so, das muss jetzt einfach klappen. Und dann halt der TED-Talk. Und das waren wirklich so, also das sind so die drei Momente, die mir einfallen, wo ich wirklich dachte, ich war so aufgeregt. Und es war auch irgendwie, es gibt halt keine zweite Chance, ne? Wenn ich vor 20 Leuten irgendwie was vorstelle und mich dreimal verrede und das ist irgendwie nicht so cool am Ende. Natürlich will ich das auch gut machen, aber so be it, ne? Und das sind diese Momente, wo du sagst, ich habe halt nur dieses eine Interview und ich will one nach shot. New York und das ist eine One-Shot, One-Opportunity. Will you capture it or will you let it slip? Und das ist genauso dieser Moment und das war eben auch beim TED-Talk so dieses Jetzt, das ist der Moment, das zählt, da auch drauf hinarbeiten, unglaublich aufgeregt zu sein, aus dieser Komfortzone, über die ich da ja auch spreche, wirklich rauszugehen. Und dann auch hinterher zu sagen, wow, es hat geklappt und ich bin so daran gewachsen. Also auch, ich glaube, dieser Stolz ist eben auch so wichtig, zu sagen, wow, ich habe das echt geschafft und diese Challenge angenommen und gerockt. Und das war für mich wirklich auch mein, natürlich alles, was ich gelernt habe, auch in der Zusammenarbeit mit dir und so, das war unglaublich wertvoll an diesem TED-Talk. Und deshalb bin ich auch so, ich glaube, für diesen persönlichen Wachstum eigentlich noch dankbarer, als was danach da rausgekommen ist, weil ich so viel gelernt habe, einfach in dem Prozess auch.
Ja, Wahnsinn. Und wenn du jetzt so zurückblickst, die Rona, die gerade die Zusage bekommen hat, an dein Pre-TEDx-Talk, gibt es irgendwas, was du dir raten würdest oder vielleicht etwas, was du anders machen würdest?
Also anders machen gar nicht unbedingt. Ich glaube, so diese drei Key-Dinge, die ich damals gemacht habe und die ich auch wirklich allen raten würde, also dieses wirklich frühzeitig anfangen, sich vorzubereiten. Wir haben ja über die Vorbereitung gesprochen, wie lang die auch waren, diese Schleifen, die man gedreht hat. Also sich die Zeit auch zu geben, darüber nachzudenken, um dann auch wirklich mit etwas auf die Bühne zu gehen, wo man sagt, das ist es jetzt. Ja. Das ist auf jeden Fall was. Und was ich an dem Abend auch, es waren ja einige andere auch mit mir dabei, man hat natürlich auch einen riesen Unterschied gesehen. Ne? Was waren jetzt Leute, die sich irgendwie vor einer Woche mal überlegt haben, was sie jetzt hier erzählen, versus die unglaublich viel Arbeit reingesteckt haben. Das hat man natürlich auch auf der Bühne dann gesehen, ne, in der Umsetzung. Von daher also frühzeitig anfangen und dann eben üben, das hast du ja auch gesagt. Und ich glaube, es gibt auch so ein schönes Wort, dieses Valley, durch das man durchlaufen muss, ne? Dass es sich dann nicht mehr aus, also irgendwann hört es sich dann halt auswendig gelernt an und irgendwann bist du dann halt an einem Punkt, wo es auch einfach im wahrsten Sinne des Wortes in Fleisch und Blut übergeht. Ja. Also diese Zeit zu haben und auch eine Expertin zu finden. Also ich bin immer noch total stolz auf mich auch, dass ich so frühzeitig auf dich zugegangen bin, weil das natürlich auch sowas ist, wo man denkt, brauche ich jetzt wirklich jemanden und das kostet viel Geld, man wird nicht dafür bezahlt, kriege ich das nicht doch alleine hin? Und ich bin einfach so happy, dass ich da sehr früh auch schon diese Entscheidung getroffen habe und nicht erst eine Woche vorher, wo ich dachte, shit, jetzt vielleicht doch nochmal hier irgendwie Feedback von Barbara einholen, sondern dich wirklich in meinem Prozess an der Seite hatte. Und ich denke, gerade wenn man das zum ersten Mal macht, dann ist es einfach was, wo man eben auch mit dir zum Beispiel in der Zusammenarbeit, ich werde ja nicht dafür jetzt bezahlt, das zu sagen, sondern das ist wirklich so, einfach so viel lernt und auch so viele Dinge nicht weiß. Und da eine Expertin zu haben, ist einfach total toll. Also das würde ich alles so wieder auch machen. Da bin ich total happy, dass es so gelaufen ist. Das Einzige, was ich jetzt im Nachhinein sagen könnte, und das ist natürlich dann immer hinterher einfacher gesagt als getan, aber für alle, die es vielleicht auch noch vor sich haben, wirklich die Zeit auch zu genießen und einfach zu wissen, also hätte ich vorher schon gewusst, was für ein Autopilot-Gehirn ich dann auf der Bühne habe, hätte ich es vielleicht noch ein bisschen mehr genießen können. Das weiß man natürlich vorher nicht. Aber auch wirklich zu sagen, mein Gehirn lässt mich nicht im Stich, das ist eine total tolle Erfahrung. Ja. Und das Ganze auch wirklich zu genießen und diese Zeit auch wirklich in vollen Zügen wahrzunehmen und zu sehen, wie toll das einfach alles ist.
Ja, absolut, absolut. Also ich denke auch, es ist, in meinem Coaching versuche ich auch immer so Unterstützung zu geben für diese Symbiose von gleichzeitig voll bei dir selbst zu sein, in deinem Körper, in dem Moment das zu spüren und bei deinem Publikum, ne? Also so in diesem Dialog das gleichzeitig zu machen. Und ich kann aber auch sagen, aus eigener Erfahrung, in solchen großen Momenten, ist es echt schwer. Also ich habe ich habe dreimal geheiratet. Also ich hatte drei Hochzeitsfeiern.
Ich wollte sagen, what? I didn't know. Das wusste ich noch nicht.
Ja, genau. Fun Fact. Ja, weil mein Mann ist Kanadier und ich komme ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet und wir sind in Berlin. Das heißt, wir hatten unsere erste Feier mit unseren europäischen Freunden in Berlin, dann die zweite Feier in Kanada und da wichtige Leute, wie zum Beispiel meine Eltern, weder bei der ersten noch bei der zweiten dabei sein konnten, haben wir dann nochmal quasi im Rhein-Main-Gebiet ein Jahr später die dritte Feier gefeiert. So, daher die drei Feiern. Aber was ich sagen wollte ist, große Momente, ne? Und ich kann wirklich bei allen drei Feiern, also es gab Momente, da war ich total dabei, aber ich erinnere mich ganz viel über Videos und Fotos und alles. Ja, also es ist, ich kann das selbst auch bestätigen, in solchen großen Momenten ist es oft so, dass wir so ein bisschen, was du beschreibst, in diesem Autopiloten sind und dann froh sind, wenn wir auch eine Videoaufzeichnung sind. Aber ich glaube, es ist total wichtig, gleichzeitig das so anzustreben, genau was du sagst. Sei mal auch in dem Moment da und versuch das auch mal zu genießen und da zu sein. Und das ist echt eine ganz, ganz, ganz tolle, große Sache. Und ich finde das echt wahnsinnig, wie du dich da reingehängt hast, wie du dich vorbereitet hast. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja meine Ausbildung sozusagen als Speakerin bei den Toastmasters gemacht. Da gehen die Übungsreden immer 5 bis 7 Minuten und ich habe für so eine 5 bis 7-minütige Rede 20 Zeitstunden investiert in die Vorbereitung. Und zwar genau wie du sagst, das mit dem Valley finde ich total spannend. Man kommt an diesen Punkt, also ich bin ja ein großer Fan von nicht auswendig lernen und du hast die Struktur, mit der ich arbeite, du hast deine Post-its und dann läuft das. Gleichzeitig ist es aber so, bei so einem wichtigen Talk, da wo wirklich jedes Wort sitzen muss. Wenn ich mit meiner Post-it-Methode arbeite, dann habe ich nicht jedes Wort, das sitzt und das ist völlig okay. Aber für so einen Moment, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass jedes Wort sitzt. Und dann muss man es so häufig machen, dass man es auswendig kann. Und dann darf es aber nicht wie auswendig klingen. Das heißt, dann musst du nochmal üben und üben und üben, bis du loslassen kannst. Der Moment, wo du, weil wir sind da, wenn das auswendig gelernt ist, sind wir im Kopf. Dann sind wir im Abspulen und wir haben Angst, dass wir was vergessen können. Und irgendwann erreichst du den Moment, wo du selbst wieder im Flow bist, wo du selbst loslassen kannst und die Angst nicht mehr hast. Und den Punkt musst du erreichen, damit du damit du Emotionen auf der Bühne kreieren kannst. Und das ist einfach ein riesiger Invest. Und ich finde es so krass, Rona, wie du das gemacht hast. Und aber das war von
dir,
Anfang an.
Dein wusste, dir auch.
Ja, aber es ist immer so, ich sage immer, ich kann immer nur Samen streuen und irgendwie gießen, aber der Boden muss fruchtbar sein. Und du warst so ready und du wolltest das so sehr. Ich finde, du bist immer noch da total das Role Model für, wenn man was will, was es auch für ein eigener Invest ist, den man bringen kann, um was zu erreichen. Also von daher auf jeden Fall auch so Role Model-Moment.
Danke dir. Ja.
Ich finde es so wahnsinnig. Also ich bin jetzt auch irgendwie wieder voll in deinem TEDx-Talk drin und ist einfach großartig. Wir verlinken den natürlich in den Shownotes. Schaut ihn euch an. Und wenn jetzt, wenn du jetzt hier dabei bist, die uns gerade zuhört und sagst, boah, das ist ja so toll, ich will unbedingt mehr wissen, ich habe ganz viele Fragen und ich würde gerne auch vielleicht ein bisschen was live üben, sagen wir, ja, unbedingt, es gibt dazu Gelegenheit. Und zwar freue ich mich super sehr, dass Rona am 26. Mai, also wenn du den Talk irgendwann erst 2022 hörst, 26. Mai 2021,
genau.
Wird Rona live beim Redefreude Community Event mit dabei sein. Sie wird uns nochmal tiefe Einblicke geben, auch in ihre Vorbereitung, wie das war mit ihrem TEDx-Talk, was genau geholfen hat. Und wir haben die Möglichkeit für eure Fragen, alles, was ihr wissen wollt, nicht nur TEDx-Talks, sondern auch andere große Talks. Ich bin da. Es gibt die Möglichkeit für ein Live-Coaching. Also jemand kann mal eine Idee präsentieren, bekommt Feedback von meiner Seite her Coaching, von der Seite von Rona, die ja auf der Bühne stand. Also das heißt, das ist wirklich eine ganz tolle Gelegenheit. Nutzt das, macht das. Und seid dabei, wir verlinken euch das Event 26. Mai, seid unbedingt dabei. Und Rona, an der Stelle schon mal einen ganz, 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 ganz herzlichen Dank für diesen tollen emotionalen Einblick in dein Tagebuch, deiner Journey mit dem TEDx-Talk und was sich seitdem daraus ergeben hat. Ganz herzlichen Dank an dich.
Danke dir, Barbara. Danke für die Einladung und danke für die Zusammenarbeit, die auch ongoing ist.
Ja,
und
ja,
immer
ja.
Schön, viel zu lernen und zu wachsen. Danke
ja,
dir.
Ja, absolut.
Ich freue mich aufs Event.
Ja, absolut, absolut, absolut. Und ich hoffe natürlich, dass du, die uns heute hier zuhört, dass du dir jetzt schon aus dem Podcast echt viel mitnehmen konntest, wirklich praktische Tools für die Umsetzung, aber auch einfach ganz viel Inspiration durch die Reise und die Journey, auf die uns Rona hier mitgenommen hat. Das hoffe ich unbedingt und wie immer möchte ich dich mit dem letzten Gedanken aus dieser Podcast-Folge so rausfliegen lassen. Denn aus meiner Sicht ist es völlig egal, ob du schon mal einen TEDx-Talk gehalten hast, ob du vorhast, einen zu halten, ob irgendwelche anderen Bühnen in deinem Leben kommen, ob du an dem Punkt stehst, dass du dich überhaupt mal trauen möchtest, im Meeting etwas zu sagen. Es ist völlig egal, an welchem Punkt du stehst. Eins steht fest für mich, absolut. Du hast etwas zu sagen, das die Welt da draußen unbedingt hören sollte. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sie mit deinem Netzwerk teilst. Wenn du Feedback für mich hast, schicke es mir an contact@barbarabosch.com. Hör bei der nächsten Folge wieder rein und frag dich in der Zwischenzeit, welchen einen mutigen Schritt du gehen kannst, der dir mehr Sichtbarkeit als Speakerin für deine Botschaft gibt. Bleib mutig, bleib empathisch, bleib empowered.